Herzlichen Dank, dass wir für einige Augenblicke unsere Gedanken von dieser Materie abwenden konnten. Aber trotzdem die Frage, wie ist der Gedanke einer unsterblichen Seele ins Christentum gekommen? Wir müssen zurückgehen zu den griechischen Philosophen Plato, Sokrates, Aristoteles. Und die unsterbliche Seele ist eine Anleihe bei ihrem Gedankengut. Diese griechischen Philosophen waren davon überzeugt, der Mensch ist zumindest ein zweigeteiltes Wesen. Er besteht aus Leib und Seele. Die Seele, das ist der eigentliche Mensch, sein Denken, sein Charakter, seine Erinnerung, seine Liebesfähigkeit. Und wenn man dieser Philosophie folgt, dann ist der Leib zwar sterblich, aber die Seele, das Eigentliche am Menschen, kann nicht sterben. Die Seele wird beim Tod nicht begraben, der Leib für die Erde, die Seele für den Himmel. Und sie benutzen da gerne das Bild, dass die Seele im Leib gefangen ist wie in einem Kerker, aus dem die Seele beim Tod des Menschen endlich befreit wird. Das heißt, der Mensch findet sich zwar damit ab, dass er stirbt und zerfällt, zur Erde wird, und das ist bei jeder Beerdigung unübersehbar, aber der Seele wird zugeschrieben, was sich der Mensch immer gewünscht hat: Unsterblichkeit, ewiges Leben. Ich will heute nicht eingehen auf die vielen Spielarten in den verschiedenen nichtchristlichen Religionen von Reinkarnation oder auch im Bereich des Christentums von sogenannten Nahtoderlebnissen, sondern ich spüre aus dem, was mir fast täglich entgegentritt, es ist für viele, insbesondere für Kinder, tröstlich, wenn man ihnen sagt, die verstorbene Mutter sitzt jetzt auf irgendeinem leuchtenden Stern oder schaut durchs Fenster des Vaterhauses, was hier passiert. All diese Vorstellungen haben einen großen Nachteil. Sie sind nicht biblisch-christlich. Sie stehen mit dem Wesen des christlichen Glaubens im Widerspruch. Ich las in einem Buch, Der wilde Messias, weite Teile des Christentums sind stark von der Weltsicht der griechischen Denker geprägt. Die Kirche der westlichen Welt ist wegen ihrer hellenistischen Weltanschauung von ihrem ursprünglich christlichen Kurs abgekommen und der ganz wesentliche Teil dieses griechischen, im Gegensatz zum hebräischen Denken, ist der Gedanke an die Unsterblichkeit der Seele. Und so frage ich, welches Konzept hat Gott dem entgegenzusetzen? Was wird mit uns, wenn wir sterben? In 1. Korinther 15, Vers 3 und 4 sagt Paulus: Ich habe euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für uns gestorben. Er wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod erweckt worden. Das ist das Konzept, das Gott uns vor Augen stellt. So macht Gott das. So wie Gott Jesus Christus in der Osternacht auferweckte, so weckt Gott dich und mich auf am jüngsten Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt. Also nicht Unsterblichkeit ist Gottes Zusage an uns, sondern Auferstehung. Wenn Gott uns auferweckt, dann nicht, weil etwas von uns übrig bleibt, das Gott noch verwerten könnte. Mit dem Erbärmlichen, was von uns im Tod bleibt, ist wirklich nichts mehr anzufangen. Gott schafft uns neu aus nichts. Er gibt uns aus seiner Schöpferkraft an uns selbst zurück. Das heißt, er erschafft uns so neu, wie er den Menschen in der Schöpfung erschaffen hat, mit allem, was uns in Lebzeiten zu dem geformt hat, die wir sind. Und wisst ihr, worauf man sich verlassen kann? Dieser Gott vergisst nicht, wer wir waren. Dieser Gott vergisst nicht, dass wir in diesem Leben sein Eigentum waren. In Römer 8, Vers 38: Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, davon sind wir überzeugt, dass der Tod nicht ein Abgetrenntsein von Gott sein wird für alle Zeiten, sondern Gott erlöst uns Menschen und diese Erlösung wird durch den Tod nicht aufgehoben. Darum, zum Tod gehört nicht Unsterblichkeit, sondern Auferstehung. In seinem Buch »Fünf Wochen in einem Luftballon« beschreibt Jules Verne eine Szene, wo ein Missionar in Zentralafrika in einer baumlosen Steppe, dort wo er gestorben ist, beerdigt werden soll. Man findet nicht ein Stück Holz, um auf seinem Grab ein Kreuz aufzustellen. Ein Freund sagte: Das macht nichts. Wenn niemand mehr weiß, wo er liegt, Gott wird ihn zu finden wissen. Und liebe Freunde, das ist biblische Auferstehungsglaube. Gott wird uns zu finden wissen, auch wenn nichts mehr Verwertbares von uns übrig ist. Und das wäre etwas, worüber wir in den Gesprächsgruppen nachdenken könnten. Ihr Lieben, wir haben jetzt über vieles nachgedacht und sicherlich auch in den Gruppen darüber gesprochen und haben dabei festgestellt, es ist eigentlich ein unerschöpfliches Thema. Und manchmal ist es auch so, dass eine Formulierung vielleicht in eine Richtung treibt, die so gar nicht gedacht war. Denn der Tod ist ein solcher Eingriff in unser Leben, der eben alles verändert, was bis dahin war. Und alles Schöne und Gute wird zur Erinnerung bei denen, die zurückbleiben. Nur eines, und das möchte ich gerne noch dem bisher Gesagten hinzufügen. Es gibt in der Bibel ein wichtiges Prinzip, das Jesus in der Bergpredigt mal erwähnt, und da sagt er: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Mit anderen Worten sagt er, entscheidend ist, was bei einer Sache herauskommt. Oder anders gesagt, was macht der Glaube an die Auferstehung oder an die Unsterblichkeit der Seele mit uns? Was zieht das alles nach sich? In der ersten Zeitung, die in diesem Jahr erschienen ist, war ein Bericht drin über das Fußballland Brasilien. Und man wollte daran erinnern, dass in diesem Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien stattfindet. Und da hat ein Journalist sich mit der Frage beschäftigt, mit dem inneren Leben im brasilianischen Fußball. Und er sagt, in einem Land, in dem zig Formen des privaten Aberglaubens blühen, wo manche Profiklubs heimlich einen Macumba-Priester oder Santario-Spirituellen angestellt haben als Berater oder Masseur, der in Wahrheit für diesen Fußballclub Kontakt hält zu den Kräften im Jenseits. Ihr Lieben, das ist nicht nur in Brasilien so, sondern vieles, was Menschen ganz erheblich belasten kann, ist im Glauben an die unsterbliche Seele begründet. Denn der Mensch gibt sich nicht zufrieden zu glauben, dass das so ist. Er sucht Kontakt. In der gleichen Zeitung war eine Sache, die ich längst für überwunden glaubte, ein Bericht über spiritistische Sitzungen, Geistererscheinungen, die ganze Welt des Spiritismus bis hin zur Hölle und Fegefeuer. Und es ist einfach so, viele Menschen suchen Kontakt zu Verstorbenen, in welcher Form auch immer. Sei es, dass sie zu ihnen beten, sei es, dass sie in irgendeiner Weise eine Nachricht von ihnen erhoffen. Und dazu gehören auch die Geisterkulte in fernöstlichen Religionen, wie die Totenkulte der alten Ägypter. Wozu werden sie gebraucht? Um Hilfe von den Verstorbenen zu bekommen, um Zuspruch von ihnen zu erhalten. Und ich möchte nicht zu viel sagen, aber nach meiner Überzeugung macht der Glaube an die Unsterblichkeit, auch die Unsterblichkeit der Seele, macht damit Christus im Grunde überflüssig. Denn für jede Notlage im Christentum und auch außerhalb des Christentums gibt es irgendwo einen Nothelfer, der einmal auf dieser Welt gelebt hat, der jetzt irgendwo ist, einen Fürsprecher oder eine Fürsprecherin bei den Göttern. Für die unterschiedlichsten Lebenssituationen, für die die Bibel uns rät, in 1. Petrus 5, Vers 8, alle eure Sorge werft auf ihn, er sorgt für euch. Und wenn ich mich frage, an wen soll ich mich wenden mit meinen Freuden, mit meinen Sorgen, mit meinen Erwartungen und Wünschen? An die Geister? An Verstorbene? In Jesaja 8, Vers 19, ein Volk soll seinen Gott fragen und nicht die Toten. Jetzt haben wir sehr viel nachgedacht über das Leben nach dem Tod. Ich möchte gerne für mich und für euch, dass wir nicht so sehr über die Frage nach dem Tod nachdenken und das Leben nach dem Tod. Es gibt auch ein Leben vor dem Tod. Und auf dieses Leben kommt es an. Und wenn wir heute unsere Gedanken in manche Richtungen haben gehen lassen, dann möchte ich sie gerne wieder zurückführen auf das Leben vor dem Tod. Denn dieses Leben hat in sich alle Chancen, auch alle Risiken, aber alle Möglichkeiten, die Gott uns einräumt, und er will, dass unser Leben Hoffnung und Zukunft hat. Das war der Grund, warum wir heute darüber nachgedacht haben. Und sicher ergibt sich in der Zukunft noch manche Gelegenheit, wo wir dieses Thema vertiefen und auch vielleicht manches Missverständnis ausräumen können, das da und dort entstanden sein mag. Viel Freude und noch einen schönen Tag. Lieber Vater im Himmel, genauso wollen wir das verstehen, wie wir es gesungen haben. Wir waren hier um dich zu loben. Dafür, dass du unser Leben so reich gemacht hast. Dass du täglich uns begleitest, so wie du diese Woche über mit uns warst, auch heute an diesem Tag. Herr, du kennst unsere Gedanken, die uns heute beschäftigt haben. Wir wollen dir danken, dass du uns auch Klarheit gibst über das, was einmal mit uns sein wird, wenn wir nicht mehr leben. Was du mit uns vorhast und wie du unser Leben krönen willst durch die Auferstehung und das ewige Leben in deinem Reich. Herr, hab Dank, dass du uns mit menschlich schwachen Worten diese Aussicht eröffnest und dass du damit unser Leben bereicherst und ihm einen Sinn gibst. Hilf uns, Herr, dass wir daran festhalten. Und was wir heute nicht verstehen, wir vertrauen darauf, dass du uns durch deinen Geist in alle Wahrheit leiten wirst. Amen.